Deutschlandfunk Interview.
320.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat die Bundespolizei bis gestern rein zahlenmäßig erfasst. Alle Schätzungen gehen aber davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen weit höher liegen. Nach längeren Verhandlungen haben sich Bund und Länder in der Nacht auf Freitag auf eine deutliche Finanzspritze aus Berlin geeinigt. Rund 2 Milliarden Euro sollen jetzt vom Bund kommen. Eine Einigung, die wir jetzt noch mal näher einordnen und anschauen wollen. Am Telefon ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und, nur der Vollständigkeit halber noch dazu gesagt, CDU-Mitglied. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Ab dem 1. Juni sollen die Geflüchteten also in das reguläre Grundsicherungssystem aufgenommen werden. Was passiert bis dahin?
Bis dahin bekommen sie Leistungen entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ich halte diesen Ansatz für richtig. Die Diskussion, die teilweise jetzt geführt wird, Zwei-Klassengesellschaft bei Flüchtlingen, die ist unzutreffend. Die Menschen, die aus der Ukraine vertrieben werden, haben einen Sonderstatus. Das hängt mit der sogenannten Inkraftsetzung der Massenzuströmsrichtlinie der EU zusammen. Das heißt, sie müssen gar keinen Asylantrag stellen. Sie können 2, am Ende wahrscheinlich 3 Jahre sich hier aufhalten. Insofern ist das konsequent. Ein Asylbewerber, der ist dann, wenn der Asylantrag bewilligt wird, ebenfalls in dem sogenannten Hartz-IV-System. Ich glaube, das macht schon Sinn.
Das ist allerdings gerade die Krux, dass dort die Verfahren ja teilweise lange, teilweise Jahre dauern, obwohl wir eben in beiden Fällen bei den Geflüchteten aus Syrien wie bei den Geflüchteten aus der Ukraine natürlich über Kriegsflüchtlinge sprechen.
Das ist richtig, aber der Rechtsrahmen ist eben unterschiedlich, ob jemand aus der Ukraine oder Syrien kommt. Das kann man kritisieren, aber das ist Fakt und an diese Fakten halten wir uns. Man muss auch bedenken, dass das ja nicht nur für Deutschland gilt, das gilt für die gesamte EU. Wir haben schon eine etwas andere Situation.
Also rückblickend wirft das aus Ihrer Sicht keine Fragen auf, denn wir sprechen ja auch über Integration, wir sprechen über Gesundheitsversorgung, über Schulbildung von Menschen, die eben ab 2015 gekommen sind, die möglicherweise ja auch bleiben werden.
Das ist richtig, aber das ist ja auch gesehen. Übrigens, ein Großteil der Menschen, die 2015 gekommen sind, sind ja sogar inzwischen in Arbeit. Das hatte auch niemand erwartet. Man muss aber auch ehrlich sein, wenn wir eine Regelung treffen würden, jeder, der von irgendwo, wo Krieg ist, nach Deutschland kommt, und der kommt sofort in das ja immerhin im internationalen Vergleich schon auch gut ausgestattete Hartz-IV-System, dann hat das einen Pull-Effekt. Und genau den will die Bundesregierung vermeiden. Und das halte ich für richtig.
Also der Unterschied ist, sagen Sie, dass die einen eben diesen Aufenthaltstitel haben, quasi die mit ukrainischem Pass einreisen, und bei den anderen sind das eben diese schwierigeren Klärungen.
Richtig, genau.
Jetzt gibt es ein Thema, das vorher zur Diskussion stand, das jetzt sicherlich nach dieser Einigung auch zur Diskussion stehen wird. Die meisten Menschen kommen in Berlin an, wollen dort auch bleiben. Es wird aber ja auch darüber gesprochen, die Menschen, die Gruppen zu verteilen. Wie können überhaupt andere Städte und Kommunen da helfen?
Das ist ganz schwierig, weil die Menschen müssen ja nicht irgendwo hingehen. Sie haben ja sowieso 90 Tage Freizügigkeit. Und deswegen müssen wir Ihnen in den Informationen klar machen, der ländliche Raum hier in Deutschland sieht anders aus als in der Ukraine. Wir müssen versuchen, diese Verteilung erzwingen, können wir sie nur beschränkt, aber zu fördern. Das geschieht. Wir registrieren jetzt deutlich mehr als am Anfang. Sie können das am Beispiel Berlin feststellen. Am Anfang kamen pro Tag fast 10.000. Inzwischen sind es 3.000 oder 4.000, weil sich das schon verteilt. Aber das ist eine schwierige Geschichte. Anders ist das, wenn Sie registriert sind. Dann können Sie im Prinzip auch eine Wohnsitzauflage machen. Das wird man im Zweifel nur in Ausnahmefällen umsetzen. Aber wir brauchen eine gleichmäßige Verteilung zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel, aber auch innerhalb der Länder. Und ich denke, wenn man so einer Familie oder einer Mutter mit den Kindern klar macht, du kannst auch in diesen Ort gehen, der eben nicht Berlin und nicht Hamburg ist, aber da ist eine Wohnung, also keine Sammelunterkunft. Da ist ein Platz in der Schule oder in der Kita. Das ist Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen. Aber ich glaube, dass das gelingen wird.
Sind die Plätze denn da? Stichwort Kita-Plätze?
Nein, die sind natürlich teilweise nicht da. Das war ja auch ein Thema bei den Bund-Länder-Gesprächen. Wir müssen die Gruppen vergrößern. Wir werden auch neue Kitas bauen müssen. Das Gleiche gilt für Schulen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie viele kommen. Wie lange geht das noch? Wobei ja interessant ist, die Leute wollen ja zurück. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sie sehr gerne nach Brandenburg oder Berlin gehen, weil sie das Gefühl haben, von da komme ich schnell zurück. Für mich ist das nachvollziehbar, aber leider ist es eben nicht realistisch.
Das ist ja ein großes Thema, das Sie da gerade ansprechen. Diese 1 Milliarde Euro, das ist ja ein Teil dieser Gesamtsumme von 2 Milliarden, die gezielt gehen soll in die Gesundheitsversorgung, aber auch in die Kinderbetreuung und auch in die Betreuungsplätze und die Bildungsplätze an den Schulen. Jetzt brauchte es ja keinen Ukraine-Krieg, um zu sehen, dass Städte und Kommunen damit schon überfordert waren. Was wird sich dadurch jetzt ändern mit dieser 1 Milliarde Euro?
Naja, 1 Milliarde ist natürlich schon eine ganze Menge. Wir appellieren natürlich an die Länder, das jetzt auch schnell und unbürokratisch an die Kommunen weiterzugeben. Sie wissen, die Länder bekommen das über Umsatzsteueranteile und wie sagen wir immer, die haben teilweise auch klebrige Hände, nicht? Das Problem wird sich verschärfen, völlig unstreitig. Wir haben nicht nur ein Standortproblem, also zu wenige Kitas, wir haben insbesondere ein Personalproblem. Aber es gibt durchaus die Chance, auch unter den Vertriebenen geeignete Personen zu gewinnen. Mal ein Beispiel, Sachsen hat gerade 50 Lehrer eingestellt, die aus der Ukraine vertrieben wurden. Jetzt nicht als volle Lehrer wie bei uns, weil die keine 2 Staatsexamen haben, aber die haben einen Vertrag, die haben eine Assistenzfunktion. Also da kommen ja auch viele Fachkräfte und ich sage immer, in jeder Krise liegt auch eine Chance.
Ein Streitthema oder Konfliktthema waren auch die Registrierungen. Wie wird es künftig laufen?
Das soll deutlich beschleunigt werden. Das hat ein Problem, es gibt nicht so viele Stationen. Da hat der Bund gesagt, ja, wir stellen euch zusätzliche sogenannte PICs, heißen die, zur Verfügung. Wir geben auch Personal. Wir beschleunigen den elektronischen Datenaustausch. Wir machen es vielleicht jetzt auch nicht mehr mit 10 Fingern, die erfasst werden, sondern mit 4 und 5. Man muss einfach sagen, wir wollen schon wissen, wer ist in diesem Land und wo ist er. Und dazu gehört die Registrierung, die dauert. Wenn es ganz schnell geht, schafft man das in 20 Minuten. Manchmal dauert es länger und dann können Sie sich ausrechnen, wenn wir von 300, 400, 500.000 Menschen sprechen, dass das eine Zeit lang dauert. Aber das ist aus meiner Sicht unvermeidbar und auch aus Sicherheitsaspekten richtig.
Ja, diese PICs, die Sie gerade ansprechen, also die Entschlüsselung, die Aufschlüsselung findet man in dem Beschluss von Donnerstagnacht, das sind Personalisierungsinfrastrukturkomponenten. Das ist, glaube ich, eine Vokabel, die schon für sich spricht. Sie haben jetzt zusammengefasst, was alles beschlossen wurde. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass es in dem Beschluss heißt, die Registrierung durch die Ausländerbehörden, Erstaufnahmeeinrichtungen, Polizeien und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Ausländerzentralregister muss spätestens dann erfolgt sein, wenn staatliche Leistungen beantragt werden. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Beschluss gewesen. Dann ist eigentlich, bei dieser Formulierung sind eigentlich mehr Fragen offen als Antworten, oder?
Da sind viele Fragen offen. Also richtig ist allerdings, Sie bekommen keine Leistung, wenn Sie nicht registriert sind. Und deswegen werden die Leute auch ein hohes Interesse haben, sich registrieren zu lassen. Wir haben darüber gesprochen, ob es auch eine Art vorläufige Registrierung gibt. Das heißt, eine Frau oder ein Mann, die aus der Ukraine kommen, melden sich beim Einwohnermeldeamt, melden sich beim Ausländeramt und erfahren dann, ja, Registrierung machen wir bei der Ausländerbehörde, aber es dauert, weil eben viele andere vorher dran sind, dass die dann Leistung bekommen können, vielleicht auch nur vorläufig, und dass sie arbeiten können direkt. Auch das ist wichtig. Es wird ein bisschen dauern, aber so ist Krieg.
Aber also Behördenchaos dann auch in Deutschland ehrlicherweise auch künftig nicht ausgeschlossen. Daran hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, oder?
Naja, wenn der Bund jetzt in großem Umfang Personal und auch die technische Ausstattung, Sie haben den komplizierten Begriff ja genannt, zur Verfügung stellt, dann wird das schon schneller gehen.
Noch ein Blick aufs Geld. Wir sprechen ja bei diesen Aufgaben und auch der Finanzierung dieser Aufgaben über Punkte, die laut der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes eigentlich ganz klar bei den Ländern liegt. Warum muss der Bund immer helfen, wenn es eng wird?
Das ist ganz einfach. Der Bund hat natürlich andere Möglichkeiten, sich zu refinanzieren. Und das scheint mir auch wichtig zu sein. Bund und Länder haben gesagt, ja, die Kommunen müssen das machen, aber ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und die Länder können das aus eigener Kraft nicht stemmen. Man kann ja auch sagen, das betrifft das ganze Land. Also muss der Bund sich da engagieren. Und man hat ja jetzt eine Regelung, Sie haben die 2 Milliarden genannt, ja für das Jahr 2022 getroffen. Wir gucken natürlich auch schon auf 2023. Und dann ist immerhin ein positives Signal, dass man gesagt hat, also wir schauen uns die Zahlen nochmal genau an. Sind sie höher, sind sie niedriger und schaffen dann auch Planungssicherheit für 2023. Im Übrigen hat auch 2015 der Bund natürlich im großen Umfang Mittel zur Verfügung gestellt und ich halte das auch für unverzichtbar.
Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ganz herzlichen Dank dafür.
Bitte schön, Frau Schulz.
Tschüss.
Tschüss.